Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, das ist wirklich so. Es geht alles nur um dich. Es geht nur um dich bei dem, was wir singen, wo wir dich loben konnten und unseren Lobpreis dir bringen konnten. Und es geht auch nur um dich, wenn wir jetzt auf dein Wort hören und die Auslegung. Auch das soll Lobpreis sein, soll einfach uns ins Herz sprechen, was du getan hast für uns. Und Herr, das Schönste, was wir uns wünschen können, ist, dass es Wurzeln schlägt, dass es Folgen hat, dass unser Leben anrührt und so umkrempelt, dass es ganz und gar dir gehört, so dass unser ganzes Leben ein Lobpreis ist für dich. Und wenn das heute geschehen kann, durch diesen Gottesdienst und durch das, was uns erreicht, weil du gegenwärtig bist und uns ins Herz sprichst, dann ist das Beste geschehen, was wir uns wünschen können. Und so öffne uns jetzt die Ohren und öffne uns das Herz, dass wir deine Stimme hören können. Amen. Ihr Lieben, wir befinden uns ja so mitten in dieser Reihe Stilles Herz. Und wir beschäftigen uns damit, wie wir denn Frieden finden können und ein stilles Herz bewahren können, auch wenn unsere Lebensumstände unangenehm sind oder sogar beängstigend sind. Und der Bibeltext, der uns dabei beschäftigt, ach, die Preteens, euch habe ich gerade vergessen. Habt eine schöne Zeit, Gott segne euch. Der Bibeltext, der uns beschäftigt in dieser Zeit, der ist ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium. In dem Abschnitt wird berichtet, wie Jesus seinen Jüngern eröffnet, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Und dann sagt er ihnen Folgendes, und das haben wir jetzt auch hier auf der Folie, glaube ich, wenn du das mal uns zeigst. Ich habe keinen Drücker mit, du müsstest gucken. Genau. Also, Johannes 14, 14, 1 bis 3. Ach, ja. Genau. Der Manuel sagte vorhin, das wird nicht der Predigtext werden. Doch, ist es. Also insofern, aber es war ganz richtig, was er vorhin vorgelesen hat. Das passt sehr gut. Also insofern bin ich dir sehr dankbar für das, was du da rausgesucht hast. Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus seinen Jüngern. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wir haben bisher ja schon so diese ersten Verse uns angeschaut und wollen heute so auf den letzten Vers ein bisschen näher eingehen. Wir haben bisher gesehen, dass ein unerschrockenes, ein stilles Herz zu bekommen ist, indem wir an Gott glauben und indem wir an Jesus glauben. Stimmt das nicht? Ja, danke. Indem wir an Gott glauben und indem wir an Jesus glauben. Wir haben gesehen, dass es gut ist, wenn wir für unser Leben so einen sicheren Ankerpunkt außerhalb unserer eigenen Umstände haben. Jesus sagt, dass es diesen sicheren Ankerpunkt im Himmel gibt. Das haben wir bisher uns so angeschaut. Aber das ist kein Vertrösten auf das Jenseits. Vielmehr wollen wir erfassen, dass es für uns eine Heimat gibt dort im Himmel. Einen Ort, der auch dann noch sicher ist, wenn unsere Lebensumstände total turbulent sind, wenn da alles durcheinander geraten ist, dann haben wir eben doch eine Sicherheit. Das sollen wir erfassen und darum war es gegangen. Und heute wollen wir uns der Aussage widmen, die hier in diesen Versen steckt, die Jesus da sagt. Ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Man kann das ja eher so auf der emotionalen, sentimentalen Schiene hören. Ne? Ach, Jesus liebt mich. Er hat mich so lieb, dass er mir ein schönes Zuhause baut. Und das ist gar nicht falsch. Also ne, das klang jetzt vielleicht so, ne? Nein, das ist nicht falsch, das ist ganz richtig, aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles. In diesen Worten, ich gehe, um einen Platz vorzubereiten, da steckt doch eine viel größere Wahrheit, eine theologische Wahrheit von enormer Tragweite drin. Und heute wollen wir uns hauptsächlich einmal diese theologische Bedeutung anschauen. Und ich bin sicher, das wird sich lohnen. Dabei ist es durchaus interessant, einmal zu beobachten, was das Evangelium nicht sagt. Es sagt nicht, glaub an Jesus und du wirst in deinem Leben und in dieser Welt nie mehr irgendwelche Probleme haben. Das sagt das Evangelium nicht. Und wenn du stark genug glaubst, dann kann dein Glaube sogar die Kriege in der Welt beenden. Das sagt das Evangelium nicht. Ziel des Evangeliums ist es nicht, dafür zu sorgen, dass die Kriege in der Welt aufhören. Obwohl Gott das ganz gewiss will. Ziel des Evangeliums ist es auch nicht, dafür zu sorgen, dass es uns ständig immer nur gut geht. Obwohl auch das sicherlich ein Wunsch Gottes ist und wir uns das von ihm wünschen dürfen und ihm unsere Bitten immer wieder auch vorlegen dürfen. Aber die Aussagen der Bibel drehen sich eigentlich um etwas anderes. Die zielen in eine andere Richtung. Nämlich, egal ob Krieg oder nicht, egal ob gutes oder schwieriges Leben, wir sind in dieser Welt nur Gäste, nur Pilger, nur unterwegs. Wir sind unterwegs zu einem anderen Ziel. Und egal wie die Situation um uns herum ist, eines Tages müssen wir sterben. Und die wirklich wichtige Frage ist dann, wie wir bei Gott ankommen, wie wir dorthin kommen können, wie wir Gott unter die Augen treten können und ob wir überhaupt zu Gottes neuer Welt passen. Das sind die wichtigen Fragen. Und diese Frage, die sollte auch für uns von äußerstem Interesse sein, denn mit hundertprozentiger Sicherheit kommt für jeden von uns dieser Tag, an dem wir diese Welt verlassen müssen und alles hinter uns lassen müssen, was heute so normal dazugehört. Und wenn wir uns, und in diesem Moment, an diesem Tag, wird uns nichts anderes interessieren als die Frage nach unserer Beziehung zu Gott. Alles andere wird völlig irrelevant sein in dem Moment. Wenn wir an der Schwelle zur Ewigkeit stehen, dann sollte unsere Beziehung zu Gott bereits geklärt sein. Wir sollten nicht dann erst anfangen zu fragen, sondern dann sollten wir Gewissheit und Sicherheit haben. Ein stilles Herz, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir die Fragen von Ewigkeitswert geklärt haben für uns. In seinem Gespräch mit den Jüngern geht es Jesus im Grunde auch um solche Fragen mit Ewigkeitswert. Er sagt ihnen, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und damit ist die Frage nach der Beziehung zu Gott angesprochen. Und auf dieser Grundlage sagt Jesus, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und das ist überaus interessant und theologisch ungeheuer wichtig. Jesus zählt seinen Jüngern in diesem Moment eben nicht auf, welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen, um sich einen Platz im Himmel zu verdienen. Er gibt ihnen kein Programm an die Hand, das bei korrekter Befolgung sicherstellt, dass sie am Ende dieses Lebens Gott sehen und die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. So ein, keine Ahnung, 5-Punkte-Plan, wie es Ratgeber wie Sand am Meer zu kaufen gibt. Sowas sagt Jesus seinen Jüngern nicht. Er sagt ihnen nicht, dies und das müsst ihr tun, um Sicherheit zu haben. Er sagt ihnen schlicht und einfach, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Ich gehe. Es sind solche Sätze, die das Evangelium ausmachen. Solche Sätze machen die Botschaft von Jesus Christus zu einer wirklich guten Botschaft. Die christliche Botschaft ist kein Leitfaden dafür, wie wir uns selbst retten können. Wie wir diesen steilen Weg in den Himmel bewältigen können. Und wie wir selbst uns den Zugang zum Himmel verdienen können. Das Christentum hat eine ganz andere Botschaft. Und diese Botschaft sagt zunächst einmal, dass wir uns überhaupt nichts verdienen können. Nichts. Und dass wir es nie schaffen werden, aus eigener Kraft in den Himmel zu kommen. Das Evangelium sagt, du kannst dich nicht selbst retten. Es sagt aber eben zum Glück auch, du musst dich aber auch nicht selbst retten. Die gute Botschaft von Jesus sagt, Gott ist in Jesus in diese Welt gekommen, um dies alles für uns zu tun. Der Einzige, der uns Zugang zum Himmel verschaffen kann, ist Jesus Christus. Leben, Tod und Auferstehung von Jesus hatten im Grunde nur diesen einen Zweck, für uns den Weg in den Himmel frei zu machen. Jesus wollte es möglich machen, dass wir ihm dahin folgen können, woher er ursprünglich kam und wohin er wieder geht. Und auf dem Weg in den Himmel, da gibt es einige Hindernisse, die wir nicht selbst überwinden können. Und es gibt einige Dinge, die zwischen uns und Gott stehen. Das ist ein bisschen so wie beim Fußball. Jetzt bald ist wieder WM, ihr habt es wahrscheinlich vor Augen und ihr seid dann bestimmt auch alle Fans und vielleicht könnt ihr da ja das Bild nachvollziehen. Das Ziel ist, einen Ball in Richtung des gegnerischen Tors zu bringen und möglichst dort rein, ja, in das Tor. Und auf dem Weg zum Tor gibt es dummerweise Hindernisse in Form von gegnerischen Spielern, ja, die versuchen, das zu verhindern, dass der Ball dort reinkommt. Und Jesus ist quasi der Dribbelkönig, der für uns das erledigt, was wir erreichen wollen, nämlich den Ball ins Ziel zu bringen. Ja? Jesus ist im Grunde vorweggegangen, um uns den Weg frei zu machen und um uns einen Platz vorzubereiten. Führen wir uns mal vor Augen, was Jesus alles aus dem Weg räumen musste. Es gibt gewisse Voraussetzungen auf Erden und Voraussetzungen im Himmel, die geschaffen werden müssen, bevor wir Gott begegnen und seine Nähe genießen können. Und ich denke, das, was wir jetzt anschauen, das ist Evangelium. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Aber jetzt gucken wir auf die Hindernisse. Da ist zunächst einmal das Gesetz Gottes. Es ist an, aber es geht nicht. Klick doch du, Gesetz Gottes. Das erste Hindernis ist also dieses Gesetz Gottes. Gott hat immer wieder deutlich gemacht, dass er eine Beziehung zu uns Menschen haben möchte. Als der Schöpfer hat er sich auch das Recht herausgenommen, den Menschen Gesetze zu geben, die ihr Leben regeln sollten. Und nur wer diese Gesetze einhält, der hat eigentlich die Chance, Gottes Gegenwart und Nähe zu erfahren. Wir haben hier sozusagen eine legale Hürde auf dem Weg in den Himmel und in die Gegenwart Gottes. Das Gesetz Gottes, wie sieht das aus? Was gehört dazu? Nehmen wir nur mal so beispielhaft die 10 Gebote. Auch die sind Teil von Gottes Gesetz. Und sie geben einen guten Eindruck davon, was Gott mit seinem Gesetz eigentlich erreichen will. Nach den 10 Geboten sollen wir Gott dienen. Und zwar Gott allein. Wir sollen Gott verehren und sonst niemanden. Wir sollen keine Götzen anbeten. Und dabei sind nicht nur Götzen aus Holz und Stein und Metall gemeint, sondern alles, was für uns einen übergroßen Wert bekommt. Mein Geld, mein Besitz, mein Haus, mein Auto, mein Beruf, sogar meine Familie und auch ich selbst. Alles kann zum Götzen werden. Gottes Gesetz fordert, dass wir die von ihm festgesetzten Feiertage einhalten. Wir sollen die Eltern ehren, wir sollen nicht morden, wir sollen die Ehe nicht brechen, wir sollen nicht stehlen, wir sollen keine Falschaussagen machen, wir sollen nicht begehren, was jemand anderem gehört. Im Neuen Testament findet sich eine sehr prägnante Zusammenfassung. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das trifft es sehr genau. Gottes Gesetz ist im Grunde ausgesprochen fordernd. Und die Frage an jeden Menschen ist, hast du das Gesetz eingehalten? Hast du das geschafft? Durchgehend. Wenn nicht, dann kannst du nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Auch Unwissenheit kann dann keine Ausrede sein. kann nicht herhalten als Ausrede. Das ist bei Gottes Gesetz genauso wie bei weltlichen Gesetzen. Wenn ich in Deutschland gegen ein Gesetz verstoße und mich strafbar mache und dann vor Gericht gestellt werde, dann kann ich dort nicht sagen, ich wusste ja gar nicht, dass das verboten ist. Kein Richter wird diese Ausrede gelten lassen. Es gilt der Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und so ist das eben auch bei Gottes Gesetz. Und nun stellt sich die Frage, ob wir das schaffen können, das Gesetz Gottes zu halten. Und eine ehrliche Analyse, die muss wohl zu der Schlussfolgerung führen, dass uns das nicht gelingt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie streng Jesus die Gebote noch ausgelegt hat. Da war schon der begehrliche Blick Ehebruch. Oder schon das böse Wort ist Mord. Das Gesetz Gottes ist also ein ernsthaftes Hindernis für unseren Weg in den Himmel. Machen wir den nächsten Punkt. Ob es wohl einen aufrichtigen Menschen gibt, der sich im Angesicht Gottes nicht schuldig fühlt? Wir sind alle Sünder, ganz unabhängig davon, welche einzelnen Sünden wir begangen haben. Und ein Sünder sein zu sein, das bedeutet, dass ich Gott nicht die Ehre gegeben habe, die ihm eigentlich gebührt. Das Problem ist, Gott gebührt alle Ehre. Und selbst wenn wir ein gutes und moralisch hochstehendes Leben führen, auf das wir stolz sein können, so wird für uns schnell dieser Stolz zum Problem. Denn in dem Moment stehlen wir Gott einen Teil seiner Ehre. Und somit sind wir alle schuldig vor Gott. Ein Schuldspruch, unsere Verurteilung, all das wäre vollkommen gerecht. Unsere eigene Schuld ist ein Hindernis auf dem Weg in den Himmel. Der nächste große Feind, Jens, ist der Tod, dem wir entgegentreten müssen, wenn wir in den Himmel gelangen wollen. Und der Tod hängt eng mit dem vorherigen Thema zusammen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Gedanke, dass der Tod uns ergreifen und von Gott fernhalten können, der ist nicht ganz unberechtigt. Er hat die Macht dazu. Und weil wir alle Sünder sind, sind wir alle dem Tod und seiner Macht ausgeliefert. In irgendeiner Weise muss auf dem Weg in den Himmel also auch dieses Hindernis aus dem Weg geräumt werden. Es muss eine Lösung dafür gefunden werden. Und der letzte große Feind, den wir auf dem Weg begegnen, das ist der Teufel. Die Bibel lehrt, dass wir alle wegen unserer Sünde unter dem Machteinfluss des Teufels stehen. Der Teufel übt mit Hilfe des Todes seine Macht aus. Der Teufel steht sozusagen bereit, uns in den Tod und in den Griff der Hölle zu ziehen, weil wir durch unsere Sünde einmal in seinen Herrschaftsbereich geraten sind. Und so steht der Teufel jedem im Weg, der versucht, ohne geeignete Hilfe zu Gott zu gelangen. Das waren die Hindernisse, die uns schon hier in dieser Welt begegnen. Es gibt aber sogar ein Hindernis im Himmel, wenn man so will. Nämlich Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis, sagt der erste Johannesbrief. Gott ist absolut rein und nichts Unreiniges oder Unwürdiges oder Sündiges kann in seine Gegenwart treten. Das betrifft natürlich auch uns. Wie könnte ein sündiger Mensch den Himmel betreten, ohne den Himmel zu beschmutzen? Das, was absolut rein ist. Und selbst wenn es eine Lösung dafür gäbe, dass mein Sündenschmutz nicht mit in den Himmel käme, dann bleibt immer noch das Problem, wie könnte ich denn die Heiligkeit Gottes ertragen? Wie könnte ich es ertragen, vor Gottes Angesicht zu stehen, der absolut rein und ohne irgendwelche Dunkelheit ist. Ohne, sind wir doch ehrlich, Bevor wir Gott gegenübertreten können, ohne vor Scham und Schuld zu vergehen, muss etwas mit uns passieren. Ohne Veränderung könnten wir die Gegenwart Gottes niemals genießen. Wir könnten sie nicht ertragen. Und viele von uns werden das kennen, dass zum Beispiel das Lesen in der Bibel manchmal langweilig ist und nicht so richtig Spaß macht. Dass das Beten nicht so richtig Spaß macht, dass man sich davor drückt. Oder dass man sich langweilt, wenn man eine Predigt über Gott oder Jesus hört. Manche von euch machen das vielleicht gerade jetzt durch. Aber wie werden wir dann den Himmel aushalten, frage ich euch. Wenn es schon hier nicht geht. Im Himmel sollen wir ohne Ende Gott anbeten und loben und verherrlichen. Wir werden über nichts anderes mehr reden. Wie sollen wir das aushalten? Merkt ihr, wir müssen auf den Himmel vorbereitet werden. Wir müssen verändert werden. Das Gute ist, diese Vorbereitung gibt es. Jesus hat gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Die Vorbereitung ist erledigt. Alles ist schon gemacht. Jesus hat die Hindernisse eins nach dem anderen aus dem Weg geräumt. Jesus hat jeden Feind besiegt. Für uns ist der Weg nun frei. Diese ganzen Hindernisse müssen uns nicht stören. Ich sage euch warum. Jesus war der Erste und Einzige, der das Gesetz Gottes jemals vollständig gehalten hat. Er hat jede Forderung des Gesetzes erfüllt. Die 10 Gebote, kein Problem. Jedes noch so kleine Gesetz erfüllt. Das Leben Jesu war für Gott vollkommen zufriedenstellend. Und nun hat Jesus ja als unser Stellvertreter gelebt. Er hat das perfekte Leben gelebt, das eigentlich wir alle leben sollten. Und wir dürfen durch den Glauben sein perfektes Leben für uns in Anspruch nehmen. Auf diese Weise wird das erste Hindernis beseitigt. Das Gesetz Gottes wird erfüllt. Das Stellvertreterprinzip greift auch in Bezug auf unsere Schuld und unsere Verurteilung durch das Gesetz, also auf dieses zweite Hindernis. Christus hat die Verantwortung für meine Schuld und für mein Versagen auf sich genommen, indem er sein perfektes Leben als Opfer dargebracht hat. Jesus wurde zum Opfer und Gott lud alle unsere Schuld auf ihn. Unsere Verurteilung, meine Schuld, deine Schuld, alles wurde auf Jesus übertragen. Und er hat es erledigt, indem er am Kreuz den nötigen Opfertod gestorben ist. Unser Urteil ist vollstreckt. Wir sind frei. Ein weiteres Hindernis ist ausgeräumt. Damit haben wir es auch bereits mit dem nächsten Feind zu tun. Ich hatte ja erwähnt, dass die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn Jesus sich mit unserer Sünde einlässt, wenn er sich auf unsere Sünde einlässt, dann bekommt er es mit dem Tod zu tun. Wenn Jesus für uns die Forderungen des Gesetzes erfüllen will und wenn er unsere Verurteilung auf sich nehmen will, dann muss er unweigerlich dem Tod begegnen. Aber Jesus hat die Kosten der Sünde bezahlt. Der Lohn ist abgegolten. Jesus ist unserem Tod gestorben. In dem Moment, so stelle ich mir das vor, dachte der Tod gewiss schon irgendwie, jetzt hat er Jesus überwunden. Der Tod hat gesiegt. Aber das hielt nicht lang. Schon am dritten Tag konnte der Tod Jesus eben nicht länger festhalten. Jesus wurde auferweckt zu neuem Leben. Und in dem Moment wurde der Sieg umgekehrt. Jesus hatte den Tod besiegt. Entsprechend konnte dann der Apostel Paulus in einem Brief auch spotten. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Dieser Feind ist überwunden und steht uns auf dem Weg in den Himmel nicht mehr im Wege. Dann ist da aber noch der Teufel, der ständig versucht, seine Tyrannenherrschaft auszuüben. Er versucht uns einzureden. Obwohl du das alles glaubst, klage ich dich trotzdem an. Manche deiner alten Sünden sind einfach zu groß gewesen. die können nicht vergeben werden. Und überhaupt, du sündigst ja immer noch. Jesus ist vollkommen umsonst gestorben. Bei dir hat sich nichts geändert. Ich habe immer noch Macht über dich. Hören wir nicht auf ihn. Hören wir nicht auf ihn. Wir können ihm antworten mit dem Hebräerbrief. Weil nun aber Gottes Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch ein Mensch von Fleisch und Blut, ist er auch ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Gott ist ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Und so konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, von ihrer Sklaverei befreien. Sag ihm, dem Teufel, ich habe keine Angst mehr vor dir. Du hast keine Macht mehr. Deine Anklagen greifen nicht, weil Jesus das Urteil auf sich genommen hat. Dein Drohen mit der Macht des Todes funktioniert nicht, weil Jesus bereits für mich gestorben ist. Alles erledigt. Der Teufel ist überwunden. Er kann uns den Weg in den Himmel nicht verstellen. Alle Feinde sind besiegt. Jesus hat den Weg frei gemacht. Bleibt ein letztes. Muss ich jetzt Angst haben, wenn ich schließlich über die Schwelle trete, durch das Tor des Himmels in den Thronsaal Gottes? Hell, Licht gleißend bis in die finsterste Ecke. Nichts bleibt verborgen. Was passiert, wenn ich der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes gegenüberstehe? Werde ich da vergehen? Die Frage steht noch im Raum. Aber auch davor muss ich keine Angst haben. Die Bibel sagt, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19. Gott ist bereits versöhnt. Alles ist gut. Wer Jesus vertraut, wird eins mit ihm. Im Galaterbrief heißt es so schön, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Wir haben neue Kleider an, die uns so machen wie Christus. So können wir vor Gott treten. Oder nehmen wir die Wahrheit, die der Prophet Jesaja verkündet hat. Der Herr hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Und so können wir tatsächlich in diesen Thronsaal Gottes treten. Jesus hat wirklich jedes Hindernis auf dem Weg ausgeräumt und jeden Feind besiegt. Ohne jede Angst können wir Gott begegnen. Und ohne jedes Hindernis können wir zu ihm kommen. Die Tür zum Himmel steht uns offen. Jesus hat getan, was er angekündigt hat. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und dieser Platz ist nun für uns bereit. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns noch einmal bewusst machen, was Jesus da auf sich genommen hat, um das zu erreichen. Und ich denke, ein Stück weit ist auch das, kann uns das in die Anbetung führen. Als Jesus zu seinen Jüngern sagte, ich gehe, was lag denn da noch vor ihm auf seinem Gang? Er ging in den Garten Gethsemane, Wo beim Beten die Angst blutigen Schweiß aus seinen Poren trieb. Er ging hin, um verhaftet zu werden. Er ging durch Verhöre, durch Beleidigungen und Beschimpfungen, durch Gelächter und Spott. Er ging auf den Platz, auf dem er ausgepeitscht wurde, bis das Blut nur so an ihm herunterlief. Er ging seinen Weg als Spottkönig mit Dornenkrone. Er ging auf den Hügel der Hinrichtung, die Schädelstätte, wo ihm brutal Nägel durch Füße und Hände geschlagen wurden. Er ging in den Tod, begleitet von den gehässigen Bemerkungen seiner Mitmenschen. Und schließlich wurde der ewige Sohn Gottes, durch den die Welt geschaffen wurde und durch den alles besteht, in ein kaltes Grab gelegt. Ich gehe, hat Jesus gesagt. Er ist diesem Weg ganz bewusst gegangen. Er ist ihn gegangen, um uns das Tor zum Himmel aufzuschließen. Er ist gegangen, um uns ein Zuhause vorzubereiten. Er ist gegangen,
um uns dahin mitzunehmen. Er ist gegangen, um uns eine Sicherheit zu schaffen, die auch mitten in den Stürmen dieses Lebens trägt. Ihr Lieben, sind wir uns eigentlich bewusst, dass Jesus das alles für uns getan hat? Bist du dir bewusst, dass Jesus das alles für dich getan hat? Er hat es wirklich gewollt, uns in den Himmel zu hieven. Er hat das wirklich gewollt, sonst hätte er das nicht auf sich genommen. Es hat ihn enorm viel gekostet. Und er will uns wirklich bei sich haben. Das kann man daraus ganz, ganz deutlich sehen. Seine Heimat soll auch unsere Heimat sein. Und der Preis dafür, der war enorm hoch, aber er hat ihn bezahlt. Dieses Wissen gibt uns Sicherheit. Darüber kann unser Herz still werden. Wenn Jesus etwas verspricht, dann wird er es auch halten. Wenn Jesus sich etwas vornimmt, dann zieht er das auch durch. Wenn Jesus uns so sehr liebt, dann trägt er uns auch durch alle schweren Zeiten bis ans Ende. Amen.